alle Barrieren so ein bisschen hier beseitigen. So habt ihr mehr von mir und ich mehr von euch. Ich mach ein bisschen Ordnung machen hier. Schön, dass ihr da seid heute Mittag. Hallo Konstantin. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir waren zusammen in der Schule und haben uns ewig nicht gesehen. Finde ich klasse, dass du da bist. Ich habe irgendwie auf dem Herzen gehabt, heute Mittag zu einem anderen Thema was zu sagen. Ich hoffe, für die, die sich sonst immer vornehmen, den zweiten Gottesdienst mit zu erwischen, um das von morgen auch mitnehmen zu können, wer Dienst hatte oder verhindert war, sind nicht zu sehr enttäuscht, aber ich habe das auf dem Herzen, heute Mittag mit euch über Heilung zu reden. Das erschien mehr irgendwie dran, so in der Vorbereitung. In meinem Konzept habe ich mich noch mit altbekannten Übersetzungen vorbereitet, aber ich habe heute eine Bibel oder eine Neues Testament-Übersetzung das erste Mal mit, die ist relativ neu, und zwar ist es von Manfred Roth. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Pastor Manfred Roth hat letztes Jahr bei uns gepredigt mit seiner Frau Katharina, das waren die zwei Schweizer. So, das, wenn man den Namen nicht mehr weiß, aber die zwei aus der Schweiz, das waren die. Und der Manfred hat über 10 oder 15 Jahre sogar gearbeitet an dieser Übersetzung des Neuen Testaments. Sie ist leicht erweitert und hat auch Erklärungen, so mit Fußnoten zum Text. Und ich finde sie sehr beachtenswert, sehr hilfreich und ja, ganz klasse. Ja, das Erste, was ich mir mit euch anschauen möchte, und das lese ich auch gerade aus diesem Neuen Testament, ist eine Bibelstelle aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung. Und für die, die die Offenbarung gerne mögen oder die auch gerne sich mit dem Thema Prophetie, die letzte Zeit und so weiter beschäftigen, darf ich sagen, dass ich eine kleine Serie mit dem Buch der Offenbarung zum Inhalt vorbereitet habe, und die fängt nächsten Monat an, im ersten Gottesdienst dann jeweils. So, das wird richtig cool. Dann geht's endlich los. Ich gehe schon lange schwanger damit und das bewegt mich sehr. Dann dürfen wir gespannt sein. Aber heute erstmal nur so ein kleiner Blick hinein. Offenbarung 21, ich lese mal ab Vers 1 bis Vers 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird mit ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird als ihr Gott mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Mühsal wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und vertrauenswürdig. Die Bibel gibt uns hier so einen kleinen Blick hinein in die Zukunft der Leute, die mit Gott in die Ewigkeit hineingehen. Sie gibt uns einen Blick in den Himmel. Und diese Stelle finde ich ganz, ganz kraftvoll. Und ich möchte sie nochmal aus der Elberfelder Übersetzung uns lesen, damit sie sich so richtig setzen kann. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Johannes hat einen Blick geworfen hinter den Vorhang. Hinter das, was kommt, was die Bibel Ewigkeit nennt. Und wenn wir uns mit dem Thema Heilung beschäftigen, ich habe die Predigt mal, dann haben die von dem CD-Beschriftungsgerät hinten nicht so eine Mühe. Ich habe sogar gesagt, ich nenne sie mal von oben her geheilt. Heute Morgen meine Predigt hieß von oben her geboren und die hier heißt jetzt von oben her geheilt, also von Gott geheilt. Ganz, ganz simpel. Wenn wir uns mit dem Thema Heilung beschäftigen, dann ist ja unser Gottesbild ganz wichtig. Wenn wir denn überhaupt eins haben. Wenn wir davon ausgehen, es gibt ihn. So, wenn wir den Stand schon mal haben, dann haben wir eine bestimmte Vorstellung und die ist geprägt von was? Von unseren Eltern, von der Oma Elfriede, Luise, wie auch immer sie hieß, von den Lehrern, von Menschen, die uns einfach unser Leben begleitet haben und deren Werte oder Glaubenssätze wir übernommen haben. Der eine glaubt vielleicht, Gott ist da, aber heilen, das hat Jesus gemacht, die Zeit ist rum. Es gibt sogar Christen, so richtig kernige, wiedergeborene Leute, die sagen das, dass die Zeit der Wunder vorbei ist. Dann gibt es vielleicht die, die sagen, ja, Gott heilt, wenn er gut drauf ist, aber wenn er nicht gut drauf ist, dann kriegst du halt mal ein kleines Krebsgeschwür oder wie auch immer. Sie reden von einem willkürlichen Gott. Aber ich behaupte mal, ein Mensch, der ganz simpel und einfach mit einem ernsthaft suchenden Herzen und mit gesundem Menschenverstand diese Bibel liest und insbesondere das Neue Testament sich anschaut, dem muss eigentlich den Kopf schütteln, wenn er diese Gottesbilder hört und sieht. Weil es ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Jetzt bin ich mal neugierig und frag euch mal, was ihr denn so denkt. Woher kommt denn Krankheit? Wo hat sie ihren Ursprung? Heute Mittag dürft ihr rufen, da seid ihr nicht so viele. Vom Teufel? Von? Und das zweite war? In den Gedanken? Mhm. Fangen wir doch mal damit an, wo sie nicht herkommt. Sie kommt nicht von Gott. Wenn wir jetzt in das erste Buch der Bibel hineinschauen würden, ich lese es jetzt nicht, aber ich denke, es ist euch zumindest vom Hörensagen ein Begriff. Wir schauen uns an, was war in den ersten beiden Kapiteln los? Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen. Vor dem Sündenfall, er kommt ja in Kapitel 3, ne? Da kommt die dramatische Wende, wo die Trennung kommt von Gott. Davor, wir lesen im Paradies nichts davon, dass Adam Schnupfen hatte oder Eva Brustkrebs. Wir lesen nichts davon, dass es irgendeine Mühsal gab, irgendeine Art der Erkrankung. Und wenn ihr eben meinem zweimaligen Vorlesen aufmerksam zugehört habt, habt ihr auch festgestellt, was sagt die Bibel ausdrücklich über das neue Jerusalem? Es gibt was nicht mehr. Es gibt keinen Tod, keine Träne, keine Trauer, kein Geschrei und kein Schmerz oder Manfred übersetzt Mühsal, so wie es manchmal auch, die Frau hat Mühsal bei der Geburt, also so diese Art von körperlicher Mühsal ist gemeint. Gott selbst wird die Tränen abwischen. Ich weiß nicht, wem du so schon Tränen abgewischt hast, aber das erfordert ja schon eine gewisse Nähe. Erstens körperlich und zweitens auch vom Herzen her, so meinen Kindern. Wenn die sich das Knie aufgeschlagen haben, dann wische ich ihnen die Tränen weg. Oder meinem Mann habe ich auch schon die Tränen weggewischt und weggeküsst und er mir. So, man steht sich bei, wenn man sich sehr nah ist in dieser Form. Und ich finde, dieses Bild ist so gewaltig und drückt schon so viel aus von dem Gott, wie er wirklich ist, den uns die Bibel beschreibt. Ein Gott, der jeden Menschen so sehr liebt, dass er von seiner Seite aus alles dafür getan hat, dass wir mit ihm wieder zusammenkommen können, verbunden werden, versöhnt werden können und auch geheilt werden können. Eine weitere Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 10, 38 sagt die Schrift, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir eine Antwort auf die Frage von eben, woher kommt Krankheit? Sie kommt von dem anderen Geistwesen, von dem die Bibel redet. Oh wei. Wenn du von Gott erzählst, gucken die Leute schon schief. Aber wenn du dann vom Teufel anfängst, dann ist es ganz aus. Manchmal. Manchmal aber auch nicht. Denn wie erklären wir uns die Dinge, die destruktiv sind, die nicht so funktionieren und die wir nicht selbst verursacht haben? Es gibt einen Gott und es gibt auch einen Feind. Krankheit ist eine der Auswirkungen der Sünde. Sie war nicht vor dem Sündenfall und sie wird in der Ewigkeit nicht mehr sein. Weil wir dann bei Gott sind und Sünde und all das, was auf dieser Welt eine Rolle spielt, vorbei ist. Jesus selbst, wie oft war Jesus krank? Wie oft habt ihr das im Neuen Testament gelesen? 3-mal, 5-mal, 17-mal? Gar nicht. Überhaupt nicht. In meiner Bibel auch nicht. Jesus ist mein Vorbild. Wenn Jesus nie krank war, scheint Krankheit auch nicht automatisch Teil meiner Nachfolge zu sein, wie das so manch einer mir schon hat gesagt. Ich war mal, die Geschichte kennt der eine oder andere schon, wir hatten mal eine Verabredung zum Frühstück, ist jetzt 9 Jahre her, mit einem anderen Pastorenehepaar, die haben wir zu uns eingeladen. In der Nacht davor wurde meine Tochter, die Grace, die war damals 2, damals unser einziges Kind, krank mit, ich nehme an, so eine Mittelohrentzündung muss es gewesen sein. Sie hat Ohrenschmerzen, sie hat ganz furchtbar geheult und ihr kennt das, wenn so kleine Kinder, oh, ihr Mamas, das ist richtig übel. Zum Glück hatte ich Paracetamol irgendwie zu Hause, habe ihr was gegen die Schmerzen gegeben, bin dann morgens zum Kinderarzt, weil es war wirklich richtig übel. Hab mit ihr gebetet und dann kam ich zu spät zu diesem Frühstück dazu und habe dann kurz erzählt, wie es dem Kind jetzt geht, was der Arzt gesagt hat und so weiter. Und dann sagt der andere Pastor, der mit am Tisch sitzt, zu mir, warum hast du das denn gemacht? Warum hast du ihr den Schmerz denn nicht gelassen? Es hätte, keine Ahnung, ich weiß nicht, wozu ein 2-jähriges Kind Schmerz braucht, aber Erziehung stelle ich mir anders vor. Und das ist ein Gottesbild, ihr lieben Leute, da möchte ich, dass ihr es so macht, dass euch das runterfällt. Es staubt's hier. Okay, wie auch immer, wer hat geputzt die letzte Woche, oder? Naja, mein Schrank. So ist Gott nicht. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Vater. Und wenn ich als Mutter, die ich unvollkommen bin, die ich dasselbe Kind, was ich damals getröstet habe, auch schon das eine oder andere Mal angeblökt habe seitdem, aber mein Herz schreit doch danach, dass es ihr gut geht, dass es jedem meiner Kinder gut geht und dass sie gesund sind. Und wenn ich irgendwas tun kann, dann tue ich das. Und Gott ist noch viel, viel größer als menschliche Elternschaft. Gott ist unser Vater, so stellt er sich uns vor. Er liebt uns und er möchte uns heil machen. An Geist, Seele und auch am Körper. Ich habe jetzt hier eine kleine Liste mit Bibelstellen. Könnt ihr vielleicht zu Hause nachstudieren. Weitere Bibelstellen, wo wir finden, dass Krankheit teuflischen Ursprungs war. Zum einen im Buch Hiob, das ist euch vielleicht ein Begriff. Dann in Lukas 13, ab Vers 11. Lukas 13, ab Vers 11 ist die Geschichte von der Frau, die so verkrümmt war, der Jesus begegnet in der Synagoge und die einen Geist der Schwäche vom Feind hatte, so sagt es Jesus selbst. Zweites Beispiel, was ich notiert habe, ist Matthäus 12, 22. In Matthäus 12, 22 sagt uns die Bibel, da war Blindheit dämonischen Ursprungs. Und ein letztes Beispiel in Markus 9, ab Vers 17. Markus 9, Vers 17, folgende, da können wir lesen, wie ein böser Geist Anfälle, wir würden heute vermutlich sagen epileptische Anfälle, verursacht. In meiner Ausbildung, so in meinem weltlichen Beruf, habe ich was gelernt über Krankheit. Man hat mir nämlich damals, damit ich das damals das Sozialhilfegesetz verstehen lernte, man hat mir erklärt, was ist Krankheit. Hat jemand eine Definition? Haben wir heute mal ein bisschen Seminar. Wer hat eine gute Definition für Krankheit? Ganz kurz. Fehlen am Arbeitsplatz. Okay. Tara?
Eine Art zu leiden.
Eine Art zu leiden? Noch jemand eine Idee?
Disharmonie.
Ja, genau. Ich habe gelernt damals, Krankheit ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand. Das war die Definition, die sie uns gegeben haben. Was sagt mir das? Da läuft was gegen die Regel. Das heißt, es ist nicht normal, es ist disharmonisch, es ist nicht in Ordnung, es funktioniert nicht so, es ist nicht so, wie es sein sollte, so wie Gott es sich gedacht hat. Und wenn die Leute, die das Sozialhilfegesetz geschrieben haben, schon kapiert haben, was Krankheit ist, hey, da können wir doch was von mitnehmen. Krankheit ist nicht normal. Und wir beugen uns als Christen nicht unter Krankheit, sondern wir haben einen Gott, der am Kreuz nicht nur unsere Schuld, sondern auch unsere Schmerzen und alles getragen hat, was uns körperlich oder auch seelisch Leid verursachen will. Woran kann ich erkennen, dass Gott heilen will? Als erstes würde ich sagen, am Charakter Gottes. Und dazu musst du die Bibel lesen. Ich habe einige Bibeln zu Hause und das hier ist das Exemplar, wo ich mein ganz besonderes Studium mitgemacht habe. Ich habe während meiner normalen, üblichen Bibellese bestimmte Farben bestimmte Bedeutung zugemessen. Und in dieser Bibel ist das so, alles, was blau ist, beschreibt Gott. Überall, wenn du da jetzt, kannst du nachher mal reingucken, wenn du Lust hast, durchblätterst, also es ist nicht auf jeder Seite, aber da, wo ich unterwegs war, findest du blaue Stellen, sind Beispiele dafür, wie Gott ist. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal eine Liste zu schreiben mit all den blauen Bibelstellen. Und da stehen zum Beispiel Sachen drin wie: Gott ist der Vater der Geister. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Oder Jakobus 1, Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Das ist ein cooler Gott, oder? Der dich nicht erst in den Senkel stellt, wenn du zu ihm kommst, sondern der dich erstmal in den Arm nimmt. Gucken, ob ich jetzt hier so spontan noch was... Ja, genau, hier. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also Gott bleibt zuverlässig gleich. Oder hier, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Ja, und so weiter. Wird den Nachmittag sprengen, wenn wir die jetzt alle anschauen. Am Charakter Gottes kann ich erkennen, es ist Gottes Natur, uns Gutes tun zu wollen. Es ist Gottes Natur, uns heilen zu wollen. Woran kann ich das noch erkennen? Am Dienst Jesu kann ich das erkennen. Wenn ich die vier Evangelien lese, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann finde ich zahlreiche Beispiele davon, wie Jesus alle Menschen geheilt hat, die zu ihm gekommen sind. Die einzige Ausnahme war die in seiner Heimatstadt, wo Unglaube da war, wo sie gedacht haben, na ja, das ist doch der Sohn vom Josef, der Sohn vom Zimmermann, was kann denn da schon sein? Da sagt die Bibel, konnte er nicht viele Wunder tun. Aber alle, die zu ihm kamen, mit nur einem Funken Glauben, wurden gesund. So steht's in meiner Bibel. Und drittens und letztens kann ich erkennen, dass Gott mich heilen will am Sühneopfer Jesu. An der Tatsache, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, damit er an meiner und an deiner Stelle stirbt. Und die wichtigste Bibelstelle dazu ist vielleicht vielen schon ein Begriff, die steht in Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Da sagt die Bibel: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ganze Evangelium nochmal ganz klein, schon vorangekündigt, viele, viele hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt kam. Und das ist fantastisch. Er trug meine Strafe und er trug meine Krankheit. Ich habe nicht so gelebt, dass ich vor Gott hätte bestehen können. Ich habe Dinge getan, die die Bibel Sünde nennt. Und wenn es nur Kleinigkeiten vielleicht waren oder auch größere Dinge. Lügen, klauen, die Eltern nicht ehren. Andere nicht so behandeln, wie ich selber gerne behandelt werden will. Und dann gibt's noch eine große Sünde, die Bibel aufzählt. Ich habe nicht an Jesus Christus geglaubt. Ich bin in die Kirche gegangen, ich war getauft und konfirmiert und ich wäre getauft und konfirmiert zur Hölle gefahren. Weil da hat's mir keiner gesagt. Weil ich brauchte etwas, ich brauchte die Vergebung meiner Schuld durch Jesus. Und an dem Tag, wo ich das kapiert habe, das ist jetzt 21 Jahre ungefähr her, da habe ich verstanden, was dieser Vers hier meint. Da habe ich verstanden, was es bedeutet, dass Jesus meine Strafe getragen hat. Ich habe Dinge getan, für die ich laut Bibel, laut Gott, den Tod verdient habe. Und Jesus ist genau diesen Tod für mich gestorben. Und Jesus ist für mich auch gestorben und hat alles Leid, alle Krankheit, allen Schmerz, der mir in diesem Leben begegnen kann, auf sich genommen. Im Neuen Testament finden wir genau diese Bibelstelle bestätigt, für die, die fleißig mitschreiben, es gibt kein Handout, steht das in Matthäus 8, Vers 16 und 17 und 1. Petrus 2, 24. Matthäus 8, 16 und 17 und 1. Petrus 2, 24. Und jetzt möchte ich mir gerne mit euch eine Geschichte anschauen, dass wir in die Evangelien mal hineinmarschieren, ins Lukas-Evangelium, in Lukas 8. Lukas 8, ab Vers 3. Ja, lesen wir mal ab Vers 40, da sind zwei Geschichten gleich mit drin. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn das Volk auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Boah, das ist wie ein Spielfilm, oder? Wenn man da so hineintaucht in diese Geschichte, das ist ja ganz spannend. Zwei Schicksale, die beide Jesus begegnen an dem gleichen Tag zur gleichen Stunde. Stellt euch diesen Mann vor, er hat ein Kind, eine Tochter, 12 Jahre und sie liegt im Sterben. Welche Verzweiflung, welche Gefühle muss der Mann durchkämpft haben? Wie muss ihm zumute gewesen sein? Und dieser letzte Strohhalm, dieser letzte Hoffnungsschimmer, den er hat, zu diesem Jesus zu gehen, zu diesem neuen Reiseprediger, der da durch die Städte läuft und von dem alle Menschen erzählen, dass er Leute gesund macht. Wie muss er sich gefühlt haben? Welch eine Verzweiflung, aber auch welch eine Hoffnung und welch ein Brennen muss in seinem Herzen gewesen sein. Und dann dieses Gedränge, dann dieses Anstehen. Und da geht's ja nicht nur um ein Schnäppchen, sondern da geht's um das Leben vom Kind. Viele, viele Menschen, die was wollen von Jesus. Und er wurschtelt sich durch. Und dann kommt diese Frau. Man, die mit ihrem Blutfluss, die hätte auch noch mal eine Stunde länger warten können, oder? 12 Jahre, die war so lange krank, wie das Kind alt war. Finde ich auch interessant. Zwei Schicksale so nebeneinander hingestellt vor Gott. Aber sie ist genauso, ja, oder ähnlich verzweifelt. Sie ist krank, sie hat ihren ganzen Ersparnis, ihr ganzes Geld ausgegeben für Ärzte und ist nicht gesund geworden. Und sie weiß eines ganz tief in sich drin, wenn ich nur ein Stück von seinem Gewand anfasse, den Saum, die Quaste berühre, dann werde ich gesund. Irgendwie hat sie das gewusst und geglaubt. Und genau gemäß ihrem Glauben hat sie gehandelt und es ist geschehen. Jesus hat das gespürt und sie haben miteinander gesprochen. Und Jesus sagt zu ihr in Vers 48, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Währenddessen der andere sich durchgequetscht habende Synagogenvorsteher mit dem im Sterben liegenden Kind, der sieht Leute kommen, die er kennt, Leute von seinem Haus. Was denkt ihr, was der gedacht hat? Der hat die genau angeguckt. Kennt ihr das? Wenn ihr jemand im Krankenhaus habt, wenn ihr Not habt in der Familie und irgendeiner kommt und ihr wisst, der hat Nachricht, der ist aktueller als ihr auf dem neuesten Stand, was macht ihr? Ihr guckt in das Gesicht. Wenn der vom Doktor rauskommt oder keine Ahnung, ja, ihr schaut euch das Gesicht an und ihr lest doch schon im Gesichtsausdruck. Kommt gute Nachricht, kommt schlechte Nachricht? Ist ein Lächeln da oder ist das Gesicht erstarrt, ist es erschrocken? Wie schaut der Mensch mich an? Und ich glaube, bevor die schon den Mund aufgemacht haben und ihm gesagt haben, was Sache ist zu Hause, hat er schon gewusst, es steht nicht gut. Er hat schon gewusst, es ist hoffnungslos. Und sie haben ihm gesagt, hier, spar dir die Mühe, lass Jesus in Ruhe, dein Kind ist tot. Ich möchte mir gern die gleiche Geschichte nochmal im Markus durchlesen, weil Markus zeugt noch von einer Äußerung Jesu, die ich sehr, sehr stark finde. Ihr könnt das finden in Markus 5. Ich lese mal ab Vers 35. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Der Mann hatte jetzt die Wahl. Er hat zwei Aussagen gehört. Er hat die gehört, die von zu Hause kamen, die sagten, Kind ist tot. Vorbei, Hoffnung verloren, keine Chance. Und er hat die andere Stimme gehört, die Stimme von Jesus, die ihm sagte, ignorier das, vergiss, was du gehört hast und hör zu, was ich dir jetzt sage. Und Jesus sagt ihm zwei Dinge. Er sagt ihm, erstens, fürchte dich nicht und zweitens, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich kann mich erinnern an den Sohn vom Edmund Exler, ich glaube, Daniel heißt er auch, Daniel Exler, der hier stand und uns sein Zeugnis erzählt hat, als er geheilt worden ist von Multipler Sklerose. Und er sagte, er hatte die Diagnose vom Arzt, er hat ein ganz tolles Schriftstück mit all dem, was der Arzt sagt, was ist und was wohl kommen wird. Und er hat daneben seine Bibel gelegt und hat gesagt, okay, diese zwei habe ich, sie sind völlig konträr. Und jetzt muss ich mich entscheiden, auf was vertraue ich mehr? Auf den Mann im weißen Kittel, der doch so viel Erfahrung hat, und das ist körperlich, rein sachlich betrachtet auch alles sicherlich richtig. Oder verlasse ich mich auf Gott, meinen großen himmlischen Arzt, der sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei mir. Auf was setze ich nun mein Vertrauen? Und genauso ist es heute noch, wenn du konfrontiert wirst mit Krankheit, mit schwierigen Umständen, mit Diagnosen, mit Schmerzen, dann hast du immer diese Wahl, auf das eine zu schauen, die Aussage, na wie ist es denn? Ja, wenn meine Migräne kommt, dann ist das immer so. Der erste Tag schlecht mit Kopfschmerzen, der zweite Tag auch noch und am dritten Tag kann ich wieder Licht sehen oder wie auch immer. Ja, so wenn du das glauben möchtest, okay, willkommen in der Wiederholungsschleife. Aber was wäre, wenn du dagegen setzt, das Wort Gottes, dass da sagt, du bist geheilt in den Wunden Jesu und sagst, es ist nicht mehr meine Migräne, es ist jetzt dem Jesus seine Migräne. Weil die Bibel sagt, wir sollen glauben wie die Kinder und wenn alle Krankheit auf Jesus lag, am Kreuz, dann auch deine, die dich plagt. Ja, wie bekommen wir denn Heilung? Wie kommen wir denn dazu? Die Bibel hat ganz viele verschiedene Geschichten. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Wunder mit Jesus nicht aufgehört haben, sondern die erste Gemeinde ist entstanden und die haben fröhlich weiter die Leute geheilt. Die haben das vielleicht gar nicht gewusst, dass das irgendwie hätte vorbei sein können. Nein, sie haben gewusst, dass wer Jesus glaubt, für den ist es völlig normal, dass Heilung geschieht. Denn was sagt die Bibel im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums? Ich lese es euch vor. In Markus 16 sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt, Markus 16 ab Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, das hatten wir heute Morgen, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Und ich bin mal ganz frech und ich sag mal, wenn meine Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann mache ich das einfach auch. Dann lese ich euch heute Mittag aus der Bibel vor, dann sage ich euch, ich bin schlau genug oder dumm genug, es zu glauben, dass es wahr ist. Und ich habe es oft gesehen, dass es wahr ist, dass Gott heute heilt. Und wir werden das gleich einfach tun. Es sei denn, keiner von euch ist krank. Dann müssen wir für Leute beten, die ihr kennt, die krank sind. Können wir auch machen. Also wir finden schon jemand, der krank ist. Ihr helft mir dabei, okay? Gut. Wenn hier steht, wenn mein Jesus sagt, wenn Gott sagt, der Auferstandene vom Grab wiedergekehrte, erhöhte Jesus mir sagt, dass es ein normales Zeichen für die Menschen ist, die glauben, dass sie Kranken oder Schwachen die Hände auflegen und dass es denen gut geht, dann gehöre ich dazu. Gehörst du da auch dazu? Ja, also ich gehöre da dazu. Vielleicht lernen wir noch ein bisschen, was ist Glaube. Und da gibt es ja die Bibelstelle überhaupt. Ihr wisst es vielleicht schon, welche ich meine. Es ist Hebräer 11. Und ich möchte sie uns auch aus zwei Übersetzungen, aus meiner Elberfelder und aus Pastor Manfred Roths Bibel gerne vorlesen. Die Elberfelder übersetzt Hebräer 11, Vers 1 folgendermaßen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Manfred übersetzt es so, Glaube aber ist eine Grundlage und Verwirklichung, jetzt kommt ein ganz tolles Wort, und eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Ist das cool? Eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, in Klammern Faktoren und Tatsachen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Darum ist es ja nur Glaube und kein Sehen mit natürlichen Augen, sondern mit den Augen des Geistes. Eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Gott hat sich festgelegt, Gott hat es uns schriftlich gegeben. Wir können uns nicht aus der Erinnerung irgendwie austauschen und jeder, die Soraya sagt, nö, das war doch so und ich sag, es war anders. Wir können unsere Bibel aufschlagen und wir können immer genau nachgucken, was hat denn Gott nun wirklich gesagt. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist vielleicht zu einfach für uns. Wir haben es doch gerne kompliziert und wir machen doch gerne selber was dafür. Aber die Bibel sagt, dass Gott es ganz einfach schenken möchte, denen, die glauben. Wir bekommen Heilung durch Handauflegung. Wir bekommen Heilung durch Salbung mit Öl, das ist eine weitere Bibelstelle, lese ich jetzt heute nicht, aus Jakobus 5. Wir bekommen Heilung, während wir Gottes Wort aussprechen, drüber nachdenken und auf unsere ganz eigene Art Jesu Gewand berühren. Was auch immer für eine Glaubenshandlung vielleicht für dich dann dran ist. Was ist denn, wenn nichts passiert? Nehmen wir mal an, du betest jetzt. Und du sprichst es auch ganz oft aus, zu Hause mit deiner Bibel auf dem Schoß, dass du gesund bist, aber es passiert nichts. Dann hör einfach nicht auf. Vielleicht bist du 1% deiner Heilung näher. Dann bist du nach 100 Mal auch angekommen. Und das Schlimmste, was passieren kann, sagt Bernd immer, ist, dass du über deiner Krankheit stirbst. Und dann bist du dort, wo Jesus ist. Das ist nicht unser Ziel, es ist auch nicht das, was wir glauben. Aber manchmal muss man den Gedanken zu Ende denken. Ich glaube, dass Gott eine ganz neue Zeit uns schenken möchte. Ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, wieder erleben und dass es wieder normal wird. Aber ich glaube auch, dass wir die Bibel, Gottes Wort, noch viel mehr studieren müssen und unseren Glauben nähren müssen mit dem Wort, um da hineinzuwachsen. Und auch ganz mutig sein, mit dem Risiko uns zu blamieren. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren in Hadamar, als der Bernd sagte, wir machen einen Heilungsgottesdienst, war ich nicht begeistert. Dann habe ich gedacht, was machen wir denn dann, wenn dann wirklich die Rollstuhlfahrer kommen und wenn die wirklich mit dem Rollstuhl wieder rausrollen? Ich hatte Angst. Ich hatte Angst davor, was ist, wenn nichts passiert. Aber das Abenteuer ist es doch, andersrum zu denken und zu sagen, hey, stell dir vor, es kommen 10 und bei 7 passiert was. Und die anderen 3 kommen wieder und dann passiert vielleicht dann was. Und wir geben einfach nicht auf. Und wir tun das, was die Bibel sagt, voller Glauben, voller Erwartung und voller Zuversicht darüber, dass unser Gott genau derselbe ist, der er damals war. Wo wir die Dinge lesen, dass Jesus geheilt hat und dass er alle geheilt hat. Und zum Schluss möchte ich euch da noch ein paar Verse mitgeben und dann möchte ich gern praktisch werden mit euch. Ihr könnt euch schon mal überlegen, ob es irgendwo kneift und zwickt oder ob ihr was Größeres habt. Und dann möchte ich für die, die Glauben haben, dass sie von Gott empfangen, gerne beten heute Nachmittag. Matthäus 14, ich lese ab Vers 34. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie ihn in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Juhu! Der hat einen vollen Tag, unser Herr. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Wow! Alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Nächste Bibelstelle, Markus 6, Vers 53. Da heißt es, und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städter oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Noch 2, dann habt ihr es geschafft. Alle Aufmerksamkeit zusammen, saugt es auf. Das ist euer Wort vom Herrn für euch heute Mittag. Lukas 6, Abvers 17. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz, und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern geplagten, wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und die letzte Schriftstelle für heute Mittag steht in Johannes 14, in Vers 12. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist dein und mein Auftrag als Christ, das zu tun, was Jesus getan hat. Kranken die Hände aufzulegen, zu erwarten, dass die Kraft Gottes fließt und Heilung zu erleben. Also ich kann euch nicht heilen. Ich bin niemand Besonderes, ich bin niemand, der irgendwie anders ist oder hab das gleiche Blut und hab auch nicht die Gabe der Heilung. Aber ich habe eine gute Bibel und die ist hier drin, ganz tief. Und ich habe schon für viele Menschen gebetet und ganz viel Heilung erlebt an mir selber, an meinen Kindern, an meinem Mann und an Menschen, anderen Menschen, für die ich beten durfte. Und ich habe die ganz große Erwartung, dass wenn Gott mir sagt, Iris, red doch mittags lieber über Heilung als über die andere Geschichte, dass Gott auch was vorhat und dass Gott heute im Paket was hat für euch oder für Menschen, weiß ich nicht, bet auch gerne für Leute aus eurem Umfeld, die jetzt nicht da sind, können wir uns eins machen. Ich habe eine Erwartung mitgebracht. Und wenn du eine Erwartung mitgebracht hast und der Uwe uns ein bisschen Musik gleich anschmeißt, dann nehmen wir uns die Zeit und beten. Ich werde euch die Hände auflegen, ich werde noch mein Ölfläschchen aus der Handtasche kramen, werde euch, wenn ich den Eindruck habe, auch mit Öl salben. Und dann werden wir beten. Und werden aufstehen gegen Krankheit, gegen Schmerzen und werden nicht akzeptieren, wovon Jesus uns so teuer freigekauft hat. Das werden wir nicht tragen, es ist nicht unser Teil. Und ich glaube, es macht Jesus auch traurig, wenn wir uns damit abfinden. Ich glaube, er möchte, dass du aufstehst und dass du sagst, Ende Gelände. Schluss mit der Schicht jetzt hier. Krankheit, dein Ende ist beschlossen. Und es gibt ein ganz fantastisches Bild, das habe ich gelernt von John Osteen. Er hat das Bild von einem Baum genannt. Ich nehme jetzt hier mal unser Deko-Arrangement. Ja, ihr habt Fantasie, das ist ein Baum jetzt. Okay? Jeder Baum hat 2 Teile. Der eine Teil ist sichtbar, Stamm, Äste, Krone, Blätter, Früchte. Und der andere Teil, nehmen wir mal das, was hier in unserer Vase ist, ist unsichtbar. Die Wurzeln, die gehen ins Erdreich. Wenn wir in der Autorität und in dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zur Krankheit sprechen, passiert immer etwas unten im unsichtbaren Bereich. Die Wurzeln dieser Krankheit fangen an zu verdorren. Und es wird Konsequenzen haben im sichtbaren Bereich dieses Baumes. Nämlich dieser Krankheitsbaum wird seine Power verlieren. Er wird vertrocknen, verrutzeln und vergehen. Vielleicht sofort, vielleicht hast du jetzt Schmerzen und hast gleich überhaupt keine mehr, oder als Prozess und du spürst, wie sich Dinge immer mehr zum Positiven verändern. Das ist meine Erwartung, das ist, wie ich erlebt habe, dass Gott wirkt. Ich kann es euch nicht versprechen, ich kann euch nicht heilen, aber Gott will euch heilen und Gott will euch Glauben schenken, dass ihr es empfangen könnt. Und ich denke, ein Stück weit haben wir heute Mittag Glauben empfangen, zumindest ist das mein Gebet gewesen. Und ja, wenn ihr bereit seid, bin ich bereit, zur Tat zu streiten. Stellt euch einfach, wer Gebet haben möchte, kommt nach vorne und ich mache euch all durch. Wenn ihr all kommt, ich bete mit ihr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.